Es gibt Orte, die sind ziemlich offensichtlich ein Markt, zum Beispiel Märkte, auf denen man Suppengrün kauft. Und es gibt Orte, die sind erst auf den zweiten Blick ein Markt. Dating-Apps zum Beispiel. Dating-Apps haben mindestens ein Jahrzehnt des Booms hinter sich, aber jetzt kriseln fast ausnahmslos alle diese Apps, wie zum Beispiel Tinder, Bumble, Hinge und wie sie alle heißen. Woran liegt das? Wir haben zwei Vermutungen. Liegt es an einem eingebauten, paradoxen Prinzip dieser Plattform oder doch an einem Quasi-Monopol auf dem Markt der Liebe?
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Gregor Lischka und Markus Wolf.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge What the Wirtschaft. Für alle, die das erste Mal dabei sind bei What the Wirtschaft, schauen wir auf viele Themen, die offensichtlich Wirtschaftsthemen sind. Wir tun es aber meist mit einem Blick auf ein Produkt, auf einen überraschenden Fakt, auf einen Indikator, der uns schon immer interessiert hat und erklären so die Wirtschaftsstory hinter so ziemlich jedem Alltagsphänomen, das uns einfällt.
Ein Thema, das vielleicht erst auf den zweiten Blick ein ökonomisches oder wirtschaftliches Thema ist, ist die Liebe. Oder besser gesagt, vielleicht die Partnersuche.
Genau. Und diese Partnersuche läuft seit etwa 10, 15 Jahren immer mehr auch über Dating-Apps. Und für diese Folge wollen wir uns einmal mit einem Phänomen am Dating-Markt beschäftigen, auf das man viel zu selten schaut, nämlich wie verändern eigentlich diese Plattformen das Dating und was hat es mit einem mysteriösen Dating-App-Paradox auf sich?
Und auch, warum läuft das anscheinend nicht mehr so gut? Denn die Match Group, die Eigentümerin von mehr als 40 verschiedenen Dating-Apps, hat kürzlich ihren CEO rausgeworfen. Beziehungsstatus, es ist kompliziert.
Es geht um Anziehungskraft, um Antitrust. Und am Ende dieser Folge wissen wir mehr darüber, wie zumindest ein Teil der Wirtschaftswissenschaft auf Dating schaut. Stichwort Matching Theory. Und warum entgegen einem allgemein eigentlich rückläufigen Trend eine bestimmte Dating-Plattform immer noch wächst. So, Gregor, es gibt ja sehr viele verschiedene Love Languages, ne? Also Arten, was Menschen miteinander wichtig ist und was sie vielleicht aneinander haben. Meine mit dir oder unsere gemeinsame ist ja, sind ja GIFs, kann man sagen.
Oder Reels von Tupperwaren Vorstellungsvideos, die wir uns auf Instagram schicken.
Also es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Love Languages. Die Sprache der Wirtschaftswissenschaften gehört vermutlich bei den meisten, jetzt Hot Take, nicht dazu. Um aber zu verstehen, was Dating-Apps eigentlich verändert haben am Dating, haben wir uns mal mit einem Verhaltensökonomen verabredet.
My name is Yair Antler. You'll probably mispronounce it.
Also, wir werden es wahrscheinlich falsch aussprechen. Er möge es mir verzeihen. Nochmal, das ist Yair Antler. Y-A-I-R, buchstabiert, für die, die es interessiert. Yair Antler lehrt und forscht als Ökonom an der Uni in Tel Aviv und er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Dating und Partnersuche. Aber jetzt nicht unbedingt, weil es ihn aus emotionaler oder vielleicht auch persönlicher Sicht besonders interessiert, who knows, sondern eher aus einem abstrakten Grund, könnte man sagen. Für ihn ist die Partnersuche ein Markt, ein sogenannter Matching-Markt.
Right, so basically, a more general theme, matching markets, is quite prominent in economics. So we think about two-sided markets where you can have, say, workers on and firms on different sides of the markets, or men and women on different sides of the markets, students and schools, etc. So this is not a new field.
Two-sided markets, also zweiseitige Märkte. Auf der einen Seite steht jemand, der bietet und auf der anderen Seite jemand, der sucht. Und er hat auch schon kurz angerissen, das ist gar nicht unbedingt ein sehr neues Forschungsgebiet, sondern eins, das eigentlich schon Generationen von Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorher beschäftigt hat.
Bei Matching Markets ist es so, hier geht es nicht wie sonst bei anderen Märkten darum, dass erstmal der Preis allein darüber entscheidet, wer ein Produkt oder eine Dienstleistung bekommt. Denn es kann ja auch passieren, dass ich die optimale Person, den optimalen Arbeitgeber und so weiter gar nicht finde. Ich biete ja nicht mehr, sondern ich finde einfach jemanden oder ich finde ihn oder sie nicht. Und deshalb haben sich Ökonomen schon immer die Frage gestellt, wie bleiben die Matches, die auf solchen Märkten gebildet werden, stabil? Und das hat eher etwas mit der Art der Suche zu tun, sagt Yair Antler.
Now, when the literature developed, people started thinking, okay, you have these markets, but there are different institutional settings. You know, there's a difference if we're talking about workers and firms. There are differences if you think about the marriage market. Also, there are search frictions. It's not that you come across a person every day, right? A potential partner or a potential workplace, right? And this is true for basically every two-sided market.
Also es gibt Probleme in diesen Märkten. Man muss sich jetzt auch ein bisschen auf die Sprache dieses Bereichs der Wirtschaftswissenschaften einlassen. Er sagt hier Search Frictions, man kann vielleicht auch Suchstörungen sagen. Also das ist der große Beitrag, kann man jetzt so in abstrakter Sprache sagen, von Dating-Apps in ganz knapp gesagt. Sie erhöhen das Angebot oder die Angebote und zeigen einem Menschen an, die man sonst vermutlich nie getroffen hätte und verringern so die Suchstörung, wie ja Herr Antler sagt, um mal die Love Language der Mikroökonomie zu nutzen.
Bessere Suche, bessere Treffer. Alles in Ordnung im Datingland also. Es gibt ein Meinungsforschungsinstitut in den USA, das sich vor allem mit diesen Fragen beschäftigt, das Pew Research Center. Und die sagen, dass immerhin 10% der US-Bevölkerung, die aktuell in Beziehung sind, ihre, da sind wir wieder bei dieser besonderen Sprache, Significant Others, wie es da heißt, über eine App gefunden hat. Ihr könnt ja mal vielleicht bei euch im Bekanntenkreis durchgehen, wie viele es bei euch sind. Andere gehen davon aus, dass der Anteil noch höher ist.
A perfect match also, könnte man sagen, wenn da nicht diese Meldungen wären, dass irgendwas gar nicht mehr so richtig matcht.
Maybe 6-7 years ago, I read a series of articles in The Atlantic. I think the title was The Dating Apocalypse.
Eine Apokalypse des Datings. Also Dating-App-Burnout, Dating-Apocalypse, Dating-Doomland. Eine dieser Überschriften haben wir uns übrigens ausgedacht und ihr dürft jetzt überlegen, welche. So oder so, alle weisen auf ein Phänomen hin, das mittlerweile auch ziemlich viele Leute auf ihren Social-Media-Accounts teilen, wie diese Person hier zum Beispiel auf TikTok.
I know a select amount of people who have like met on Hinge and done really well, but for the most part, Dating-Apps seem to be destructive to dating life in your 20s. But yeah, dating when you can just like shop for your next like casual fling like you can on Amazon is just destructive to human society.
Also so eine gewisse Ermüdung hat man daraus durch Dating-Apps als Shopping-Experience. Auf eine Art ist es ja auch das, was diese Apps ausmacht, muss man sagen. Man kann mal unverbindlich shoppen gehen, in Anführungsstrichen. Und man browset sich so durch die angebotenen, auch wieder in Anführungsstrichen, Produkte, nur dass eben diese Produkte in dem Fall Menschen sind.
Wir haben bei der Recherche auch die Kommentare zur Dating-App-Müdigkeit gescreent. Und manche sind wirkliches Internetgold, wie zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal, es ist ermüdend und fast wie ein sehr doll verlängertes Bewerbungsgespräch für einen Job.
Ja.
So nehmen das Leute anscheinend wahr.
Nichts ist anstrengender als so etwas, ein sehr langes Bewerbungsgespräch. Das sind, würde ich sagen, sehr nachvollziehbare Gründe und wir haben vermutlich alle schon von Leuten gehört, die das geschildert haben oder es selber erfahren. Gleichzeitig gibt es auch viele Menschen, die in einer glücklichen Partnerschaft sind durch solche Apps. Irgendwas scheint aber trotzdem nicht mehr so richtig zu laufen. Und wir haben uns gefragt, gibt es dafür vielleicht Gründe, die man aus der Forschung von Yair Antler ableiten kann?
So I tried thinking, okay, what could be the problem? I tried a more, say, a scientific approach, I don't know. So I had in mind two ideas. One is that, well, maybe the problem is with the people who search. Maybe they are cognitively biased.
Also er hat darüber auch einen Artikel geschrieben, wir verlinken euch den, der heißt Searching Forever After, also sowas wie Suchen bis zur Unendlichkeit. Und er beschreibt hier einen Cognitive Bias.
Und noch viel weiter.
Ja, genau, bis ans Ende aller Zeiten. Also er sagt, die Vermutung könnte sein, die Menschen, die suchen, die haben vielleicht auch sowas wie eine verzerrte Selbstwahrnehmung.
In that paper, we basically show that if people are slightly over-optimistic, doesn't have to be a big bias. You can just, you know, value yourself a little bit more than you actually are.
Wer kennt's nicht? Also man hält sich selbst vielleicht für ein bisschen zu attraktiv, als man wirklich ist. Und deshalb sucht man immer weiter nach einer immer besseren Option. Das ist zumindest eine Variante, diese Müdigkeit bezüglich Dating-Apps zu erklären.
Und dazu muss man vielleicht sagen, dass es natürlich auch in dieser Folge interessant ist zu sehen, wie genau eigentlich so Verhaltensökonomen oder in dem Fall so Mikroökonomen, also bestimmte Verhaltensökonomen, über diese Dating-App-Müdigkeit nachdenken. Ne? Weil was in diesen Überlegungen ja nicht so richtig vorkommt, ist sowas wie, ich habe schlechte oder unangenehme Erfahrungen gemacht auf der App oder Belästigungen, wovon auch viele, gerade Frauen, berichten oder geghostet werden. Und gerade bei den vielen Social-Media-Beschwerden ist das ja eigentlich der Schwerpunkt. Aber okay, wir haben schon mal also von der Vermutung gehört, was vielleicht dafür sorgen kann, dass man auf diesen Plattformen tendenziell nicht glücklich wird, also Cognitive Bias. Es gibt aber noch eine zweite Erklärung, die ja Antler parat hat. Und die ist etwas, was man das Dating-App-Paradox nennen kann. Oder manche sprechen auch vom Dating-App-Retention-Paradox. Also das Paradox, dass eine Plattform jedes Mal, wenn sie eine erfolgreiche Beziehung hervorbringt, eigentlich ja Kundschaft verliert.
But their incentive to provide better matches is not as strong. In fact, to an extent, they would want to provide you the worst matches possible. Now, they can't provide you the worst matches that exist because you won't use these apps. So under the constraint that the matches are good enough for you to use the app, their incentive is to provide the worst matches possible.
Also vielleicht nochmal kurz zur Übersetzung, weil es auch ein bisschen Theorie-Sprech ist jetzt.
Und Paradox.
Genau, und ein Paradox. Deswegen muss man es kurz verstehen. Er sagt im Prinzip, unter der Annahme, dass keine App das Interesse hat, einen direkt runterzujagen, was schon mal gut ist, also sie wollen einen draufhalten, unter dieser Annahme haben sie eigentlich kein Interesse, einen die besten possible matches zu geben, also die besten Optionen, weil sie wollen einen immer bei der Stange halten und immer noch auf der App halten und nicht direkt in die nächste Beziehung verabschieden. Das ist die These dieses Paradoxons.
Dazu muss man sagen, das ist erstmal ein abstraktes Gedankenspiel. Also Plattformen wie Tinder oder Bumble haben immer wieder betont, dass ihre Algorithmen genau das nicht vorhätten. Also es gibt vielleicht keinen geheimen Masterplan, einen mit einem schlechten oder Second-Best-Matches nur zu versorgen, damit man direkt wiederkommt auf die Plattform.
Und ich muss auch dazu sagen, ich kaufe das Argument auch nicht so ganz, denn das Argument würde ja auch, und ich weiß, wir sind uns in der Redaktion auch nicht ganz einig, ob der Vergleich hinkt oder so, aber let's say für Handwerker-Apps gelten. Ich suche einen Handwerker, Handwerkerin, und wenn ich die über eine gute Matching-Plattform gefunden habe, so es gibt's ja, dann nutze ich die Plattform nicht mehr, wäre dann das Argument. Aber das gilt ja eigentlich nur, bis ich das nächste Mal einen Handwerker brauche. Und auch Beziehungen zerbrechen ja, und ich nutze dann beim nächsten Mal wieder die App, wenn ich die genutzt habe für ein Match. Weißt du, wie ich meine? Also deswegen sehe ich das immer noch als sehr abstrakt an.
Ja, es hat so ein bisschen was Verschwörungstheoretisches, aber ich persönlich glaube durchaus, dass da zumindest ein bisschen was dran ist. Aber gut, es gibt einen Punkt, der mit diesem Paradox zu tun hat. Und zwar ist es ein Punkt, der mit den App-Anbietern und ihrem Geschäftsmodell zu tun hat. Nämlich, dass immer mehr Apps gewisse Instrumente, die einem helfen können, leichter passende Matches zu finden, hinter einer Paywall verstecken. Kennt ihr vielleicht Tinder Gold und so weiter? Weil die Apps nämlich genau wie fast alle anderen Plattformen erst auch mal gewinnorientierte Unternehmen sind. Und die wollen vor allem zahlende Kundschaft, wie man auch aus einem Investorencall der Match Group hört.
We're excited to share our Q4 and full year 2024 results, driven by a solid start to peak dating season, which runs from the day after Christmas to Valentine's Day. At our Investor Day in December, we outlined our strategy to leverage innovation, especially driven by AI, to improve the product experience and reinvigorate growth.
So klingt also der Investorencall eines börsennotierten Unternehmens, was sich mit Dating beschäftigt. In diesem Fall der Match Group, das ist von Februar.
Kleiner Fun Fact aus dem echten Leben, das ist wirklich diese Telefonqualität. Ich verstehe bis heute nicht, warum.
Ja, die Investorencalls haben anscheinend die schlechteste Auflösung oder Datenübertragungsqualität aller Calls der Welt. Das ist, glaube ich, so die Regel. Das Interessante, warum wir hier genauer auf die Match Group als börsennotiertes Unternehmen schauen, ist, weil die einen Großteil der verfügbaren Dating-Apps kontrolliert. Unter anderem Tinder, Hinge, OkCupid. Insgesamt sind es mehr als 40 Dating-Apps, die zu denen gehören. Und über die Jahre hat sich die Match Group so fast den kompletten Dating-Markt einverleibt. Und wir nennen die also mal jetzt die Muttergesellschaft der Liebe. Und wegen dieser enormen Konzentration von Apps sprechen manche auch von der Match Group als the company that controls dating.
Also ein quasi Monopol sozusagen. Und eine Vermutung, die bei vielen Monopolmärkten ja nahe liegt, ist die, der Marktführer kann die Bedingungen festsetzen bzw. die Preise bestimmen. Und wenn ihr euch jetzt nicht durch tausende Swipes kämpfen wollt, sondern einfach die Leute angezeigt werden wollen, die laut den Algorithmen und ihren Matches vielleicht gut zu euch passen, dann müsst ihr halt den Premium-Account nutzen. Das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum Leute die Apps verlassen, aber ironischerweise sind der Weggang der Nutzerinnen und Nutzer und diese Premium-Modelle direkt miteinander verbunden. Denn obwohl Plattformen, und dabei muss man vor allem Tinder nennen, obwohl diese Apps massenhaft Nutzer verlieren, sind sie für Investoren weiter attraktiv. Und das liegt daran, dass Investoren, vielleicht in solchen Calls, wie wir ihn eben gehört haben, sagen, ihr guckt alle nur auf die Nutzerzahlen, aber für uns ist vielmehr wichtig, ob die Apps Geld machen oder in der Investoren-Love-Language, ob sie monetizen, den Cashflow generieren. Dazu verlinken wir euch einen Artikel von der US-Investmentbank Morgan Stanley, der genau diese Sichtweise vertritt.
Das heißt jetzt trotzdem nicht unbedingt, muss man dazu sagen, dass es Apps wie Tinder und Co. oder der Match Group allgemein gut geht, denn sonst würden sie vermutlich nicht einfach ihren Geschäftsführer oder CEO entlassen. Und dazu kommt, dass auch gegen die Marktmacht dieser Gruppe mittlerweile vorgegangen wird, und zwar in Form einer sogenannten Antitrust-Klage. Trust steht hier nicht für Vertrauen, was ja auch ein gängiges Wortwitz jetzt wäre in dieser Folge, sondern in dem Fall für den Wirtschaftstrust tatsächlich, also eine Konzentration von wirtschaftlicher Macht. Und einer der Anwälte, der in den USA im letzten Jahr eine Sammelklage gegen die Match Group eingereicht hat, hat gesagt, dass die Apps dieser Gruppe, ich zitiere jetzt mal, die Öffentlichkeit davon überzeugen wollen, dass das Problem des Datings ihr ganz persönliches Problem ist und nicht ein Problem der App. Also schon scharfe Worte gegen diese App. Und das Argument der Kritiker ist, die Apps ziehen massenhaft Leute auf die Plattform. Jetzt kann man sich mal selber kurz kontrollieren, ob das stimmt. Erstmal auf eine kostenlose Plattform am Anfang, kaufen dann Konkurrenten auf und dann, wenn es quasi keine echte Konkurrenz mehr gibt, dann erhöhen sie Stück für Stück die Preise, verstecken ein paar Services hinter einer Paywall und machen es dann unmöglich, den Service gut nutzen zu können, ohne hohe Kosten zu zahlen.
Der Abstieg der Apps und vor allem der von Tinder könnte also jetzt sowas sein wie eine Abstimmung mit den Füßen oder in dem Fall vielleicht eher mit dem Daumen. Auf jeden Fall ist es sowas wie ein stiller Protest von Leuten, die sagen, ich habe da vielleicht keine Lust mehr drauf. Und trotz all dieser Gründe dafür, dass Apps Nutzer verlieren, ist uns aber ein Beispiel ins Auge gesprungen. Für eine App, die zwar auch privatwirtschaftlich ist, also gewinnorientiert und so weiter, auch mit einem Börsenunternehmen verbunden ist, aber trotzdem wächst.
Wann ich eigentlich Grindr das erste Mal benutzt habe, das ist wirklich eine gute Frage.
Die Plattform, über deren Slow und Steady Erfolg wir bei der Recherche gestolpert sind, heißt Grindr.
Grindr wurde 2009 gegründet, 3 Jahre vor Tinder also zum Beispiel. Und Grindr richtet sich nach eigener Aussage vor allem an schwule oder bisexuelle Männer. Nicht nur, aber halt vor allem. Die App hat weltweit 13 Millionen aktive Nutzer pro Monat, was so die Einheit ist, in der man die Nutzung von Plattformen halt allgemein misst. Und diese 13 Millionen entsprechen ungefähr 1/4 der Nutzer von Tinder. Und einer von diesen 13 Millionen ist Sebastian.
Ich hatte vorher vor allen Dingen Planet Romeo oder früher hieß das auch Gay Romeo genutzt, aber mehr so als Browser-Version. Und Grindr war dann ein Thema, als Smartphones richtig populär wurden. Oh Gott, jetzt erzählt wirklich der alte Opa.
Ist eigentlich gar nicht so Opa-like, muss man sagen, denn das ist halt genau die Zeit, in der Dating-Plattformen so richtig durch die Decke gingen, also das Zeitalter der Smartphones. Und die haben es dann ermöglicht, und das war das Revolutionäre tatsächlich am Anfang an Grindr, mittlerweile haben das auch andere Apps, dass der Standort einer Person ermöglicht, dass man sieht, wer auch noch in der Umgebung ist. Quasi so eine Art Radarsuchfunktion nur fürs Dating.
Man kann auch bei Grindr, bevor man irgendwo hinfährt, das habe ich auch häufiger mal gemacht, quasi die eigene Position umstellen auf so Urlaub und dann gucken, wer ist denn da an dem Ort und sich vielleicht schon mal für einen Drink verabreden. Ich habe das ziemlich oft genutzt auf Reisen. Jetzt nicht unbedingt immer schon mit einem sexuellen Hintergedanken, aber der war natürlich nicht ausgeschlossen, aber vor allen Dingen, um so quasi auf Locals zu treffen und mit denen was trinken zu gehen oder auch einfach Fragen zu stellen. Also ich habe sozusagen manchmal Grindr auch ein bisschen zweckentfremdet. Ne? Wo kann man hier irgendwie gut was trinken gehen? Was muss man sich anschauen in der Stadt? Und ich habe mir einfach auch manchmal Typen geangelt, die mir so ein bisschen die Stadt gezeigt haben. Das ist natürlich total praktisch und umgekehrt übrigens auch.
Ich muss ehrlich sagen, I love it. Und man merkt auf jeden Fall, Leute eignen sich, egal welche Technologie, auf jeden Fall einfach an und machen so ein bisschen ihr eigenes Ding draus. Und das finde ich irgendwie ganz schön.
Es hat natürlich so leichte Überwachungs-Vibes, diese Radarfunktion, aber gut.
Genau, ja, das auf
jeden
Fall.
Kennt man ja auch von Tinder, es ist ja jetzt nicht mehr nur bei Grindr so.
Ja, das ist tatsächlich auch ein großer Vorwurf gegenüber Grindr. Ich habe sogar so Verbraucherschutzbeschwerden gefunden, die genau das thematisieren. Also man merkt, auch diese App muss irgendwie Geld verdienen und tut das auch durch Werbung oder dadurch, dass sie Daten ihrer Nutzer verkaufen. Oder eben, dass sie ein Premium-Modell anbieten, genau wie die anderen Apps, wo man zum Beispiel den Radar-Radius dann erweitern kann. Wir hören nochmal Sebastian dazu.
Also es gibt so eine, in der freien Version, eine Begrenzung an Profilen, die du sozusagen sehen kannst in deinem Umkreis. Und das ist in großen Städten gar kein Problem. In kleinen Städten müsste, und ich habe auch mal in sehr kleinen Städten gelebt, da muss dann der Radius eigentlich so groß werden, um irgendwie auch mal neue Leute angezeigt zu bekommen, dass ich dafür eher so eine extra so eine Erweiterung lohnt. Das habe ich auch schon tatsächlich einmal gemacht. Und ansonsten läuft halt arg viel Werbung.
Also prinzipiell würde ich sagen, merkt man, Grindr tickt auch viele der Boxen klassischer Dating-Apps und macht gar nicht so viel anders. Die Frage ist aber, warum wächst denn diese App weiter langsam vor sich hin, genau wie auch ein paar andere Apps, wie zum Beispiel Field, während ein Großteil der anderen Apps eher so eine Müdigkeit verzeichnet. Und da liegt vielleicht eine Vermutung nahe, wir haben Sebastian auch persönlich gefragt.
Ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen, aber es ist und für die Leute, die ich so kenne, es geht da nicht um, ich finde jetzt meinen Traummann und eine Beziehungssuche. Das ist zwar natürlich immer möglich und ich habe auch schon zwei meiner Partner über Grindr, sind aus Grindr-Dates sozusagen entstanden. Und dafür bin ich auch natürlich sehr dankbar, das ist total cool. Aber es geht schon eher um irgendwie Kontaktaufnahme oder, das sieht man auch ganz stark, einfach sexuelle Kontakte. So, es gibt auch dann viele Profile, die werden nur kurzzeitig irgendwie da geschaltet. Die sind dann sehr explizit, was da jetzt genau gesucht wird. Das ist allen irgendwie auch klar, dass es auch darum geht. Und deswegen gibt es vielleicht nicht so eine Enttäuschung mit dieser App.
Man kann natürlich, muss man jetzt auch sagen, nicht erwarten, dass Leute auf Tinder oder anderen Plattformen jetzt immer eine dauerhafte Traumbeziehung suchen. Man kann auch nicht sagen, dass Grindr das jetzt überhaupt nicht verspricht. Aber, das erzählt uns Sebastian hier, Grindr hat im Schnitt eine etwas andere Nutzererwartung und enttäuscht dann vielleicht auch ein bisschen weniger. Und diese Vermutung haben wir auch Jaja Antler nochmal sozusagen vorgelegt und haben ihn gefragt, was er eigentlich von dieser Plattform hält und von der Frage, warum die weiter wächst.
Think about Grindr and if it is indeed a, let's say, a short-term application, watch our language, then it shouldn't create a lot of fatigue, right? Because if you're getting what you want from the app, then why would be fatigue? I mean, I think that the problem, if you think about Tinder, Bumble, etc., the problem is that people go there and look for a long-term relationship, but find at best short-term ones. If the promise is short-term relationships and that's what you're getting, then there's no problem, right?
Herr Antler hat hier zwischendurch schön gesagt, we have to check our language, weil natürlich arbeiten wir jetzt hier viel mit Annahmen darüber, was Leute auf einer App suchen und was sie vermeintlich dort hält. Aber zumindest scheint es so zu sein, dass das klassische Dating-App-Paradox auf Grindr nicht so stark zutrifft.
Und jetzt muss man vielleicht als Einschränkung insgesamt sagen, jenseits all dieser Annahmen zu diesem Dating-App-Paradox, was erstmal so abstrakt ganz interessant klingt, schildern ja vor allem Frauen, viele Frauen auf klassischen Plattformen wie Tinder, dass sie sich einfach nicht so richtig wohlfühlen. Und solange man sich wohlfühlt auf einer App, kann man vielleicht sagen, das gilt vielleicht für alle Plattformen jenseits von sexueller Orientierung oder allem anderen, und sich nicht ständig belästigt fühlt, kann es sein, dass eine Plattform auch einfach ein bisschen besser funktioniert. So, das war unsere Folge zu Dating-Apps. Wir haben uns die Frage gestellt, was genau eigentlich Apps und wenn man jetzt mal mit einem Wirtschaftswissenschaftler wirklich theoretisch darüber spricht, anbieten. Und das ist vor allem eins, einen Matching-Markt zu erzeugen.
Gleichzeitig scheint dieser Matching-Markt ja immer seltener zu funktionieren. Also ob das jetzt am Dating-App-Paradox liegt, dass also quasi Apps immer dann Kundschaft verlieren, wenn sie ein Match erzeugen, lässt sich ein wenig bezweifeln, denn es gibt ja vor allem auch reihenweise Berichte darüber, dass Leute einfach vor allem keine Lust mehr auf die mühsame Dating-Arbeit, wenn wir jetzt schon über Wirtschaftsbegriffe sprechen, mit diesen Apps haben.
Genau, und vielleicht ist es deshalb wahrscheinlicher, dass man sich die Eigentumsverhältnisse in diesem Dating-App-Markt mal anschauen sollte und sich fragen sollte, was hat eigentlich vielleicht die Monetarisierung und vielleicht auch diese enorme Marktkonzentration damit zu tun, dass es gar keine so angenehme Nutzung mehr gibt, wenn man nicht das Premium-Modul nutzt.
Wie dem auch sei, eins ist klar, Dating-Fatigue, wie es so schön heißt, ist real. Zwar werden Dating-Apps wahrscheinlich erstmal bleiben, die Konzerne werden ihre Strategie aber auch wahrscheinlich ein bisschen ändern müssen, um Online-Dating weiter attraktiv für die Leute zu machen. Zumindest werden deswegen ja anscheinend schon CEOs gefeuert.
Und ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen den Eindruck, dass diese Theorie von Matching-Märkten eigentlich nochmal interessant sein könnte in zahlreichen anderen Bereichen. Hätte ich nochmal Lust drauf. Können wir uns gerne mal angucken.
Das Potenzial ist auf jeden Fall da. It's a match. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, heute dein Wingman sein zu dürfen, Markus. Vielen Dank. An dieser Stelle ganz vielen Dank. Und jetzt haben wir auch noch eine Empfehlung für euch, dem wir natürlich auch danken. Wir haben bei Deutschlandfunk Nova einen News-Podcast namens Unboxing News. Und in dem haben sich die Kolleginnen und Kollegen mal angeschaut, was es mit dem Kneipensterben in Deutschland auf sich hat und was einzelne Kneipen dagegen machen, wo wir es heute schon vom Dating-App-Sterben hatten. Was eine Kneipe in Köln richtig macht und welche Faktoren dafür sorgen können, dass eine Kneipe überlebt, das hört ihr bei Unboxing News in der Deutschlandfunk-App. Da findet ihr auch alle Folgen von What the Wirtschaft. Wir freuen uns über E-Mails von euch an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. Es ist der Monat März. Wollen wir schon einen Versuch machen, einen Podcast-Mitarbeiter des Monats zu küren? Nee, machen wir in der nächsten Folge, oder Markus?
Ja, ich glaube auch erst Ende März dann.
Dann sind Bo und Anka hier bei What the Wirtschaft in Charge. Für diese Folge waren aber Hosts und Autoren Markus Wolf und
Gregor Lischka.
Das bin ich. Produktion hatte Uwe Bräunig.
Und die Redaktion hatte Anne Göbel. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.